Dankbar, dass ich Ihnen doch wieder einmal dienen darf. Und so wollen wir im Schweiße unseres Angesichtes unser Brot essen, auch wenn wir nicht Adam heißen. Wer sich von Ihnen einmal beschäftigt hat mit den menschlichen Erbanlagen, mit dem sogenannten menschlichen Genom, der wird verblüfft erkennen, dass es in einer höchst komplizierten Weise abläuft, in all den Funktionsmechanismen, aber dass es zugleich höchst einfach ist und höchst genial. Und so ist es mit der sogenannten Stiftshütte auch, dem Zelt der Begegnung. Es bietet viele, viele Möglichkeiten einer prophetischen Darstellung und eines prophetischen Musters. Da haben wir, wie uns ja bekannt ist, das Lager Israels, wo 4x3 Stämme nach allen Himmelsrichtungen ausgerichtet waren, im Norden Asser, Dan und Naphtali, im Osten Zebulon, Juda, Issachar, im Süden Gad, Ruben und Simeon und im Westen Manasse, Ephraim und Benjamin. Schon dieses heilige Viereck, dieses heilige Lager war ganz bestimmten Reinigungsvorschriften unterworfen, war also schon Brückenkopf Gottes in dieser Welt, gleichsam heiliger Sperrbezirk. Denn inmitten des Lagers, im Allerheiligsten der Stiftshütte, erschien die Schechina, die Wolke Gottes, die ja keine Regenwolke war, sondern eine Energiewolke aus der unerschaffenen Wirklichkeit der Energie Gottes. Und wenn diese göttliche Energie in den Kosmos hereinkommt, in der Verschleierung und Verhüllung der Wolke, dann konnte es nur so geschehen, dass bestimmte Vorschriften der Isolierung und der Reinigung dem Volke Israel aufgegeben waren. Und inmitten dieses Lagers war nun der Vorhof und im Vorhof dann das eigentliche Stiftszelt, das Heiligtum und das Allerheiligste, gebildet aus diesen drei Abteilungen gleichsam. Nun müssen wir uns entscheiden, sagen wir Stiftshütte oder sagen wir Zelt der Begegnung? Ist es ein Zelt oder war es eine Hütte? Nun, es war wohl beides, es ist ein Hüttenzelt. So wie der Apostel Paulus in 2. Korinther 5 von unserem sterblichen Leib als von einer Zelthütte spricht. Oder einem Hüttenzelt, das irgendwann einmal abgebrochen wird und dann wird ein Tempel erbaut. Der Nachfolger der Stiftshütte, nämlich die Behausung der neuen Leiblichkeit, die in den Himmeln jetzt schon für uns bereitsteht. Wir werden dann später noch diese Stelle miteinander lesen. Zelt der Begegnung, weil sich hier die göttliche Wirklichkeit trifft mit der innerkosmischen menschlichen Wirklichkeit. Das wird auch dargestellt in dem Zionsstern, wo das eine Dreieck von oben nach unten weist und das andere von unten nach oben. Übrigens ein ganz altes Symbol, das schon in der Königszeit nachgewiesen ist. Vorhof, Heiligtum und Allerheiligstes. Die Juden haben schon gesehen, dass hiermit vieles abgebildet ist. Im Allerheiligsten sahen sie die Tora. Im Heiligtum sahen sie die Nebiim, die Propheten. Und im Vorhof sahen sie die Kedubim der alttestamentlichen Schriften. Nun, wir wollen es heute in einer anderen Weise betrachten, nämlich in unserer menschlichen Trinität oder in unserer menschlichen Dreieinigkeit aus dem Vorhof des Leibes, dem Heiligtum der Seele und dem Allerheiligsten des Geistes. Wir lesen dazu erst einmal aus Prediger 4 ein Wort. Dort heißt es ab Vers 9, zwei sind besser daran als einer, weil sie eine gute Belohnung für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten wieder auf. Das gilt nicht zuletzt für eine wirklich christliche, christusbezogene Ehe. Und da sind die Singles wirklich schlecht dran, in der Schau dieses Wortes. Wer aber dem Single, dem Einzelnen, welcher fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, um ihn aufzurichten? Auch wenn zwei beieinander liegen, so werden sie warm. Der Einzelne aber, wie will er warm werden? In einer Zeit, wo es keine Heizung gab, wie wir sie haben, sondern wo sie sich gegenseitig in den kalten Regenwintern Israels wärmen mussten. Und wenn jemand den Einzelnen gewalttätig angreift, so werden ihm die zwei widerstehen. Und nun geht der Prediger über diese Zweiheit hinaus, über diese menschliche Zweiheit des Miteinanders. Er geht von der 2 zur 3 und er sagt, und eine dreifach geflochtene Schnur zerreißt nicht so bald. Und darin sollten wir die Dreieinheit sehen unserer menschlichen Person zwischen Leib, Seele und Geist. Denn in Prediger 12,6, wo in erschütternden Bildern vom Dahinscheiden eines Menschen geredet wird, heißt es dann, nachdem alle seine Organe und Sinne versagen, dass zuletzt die silberne Schnur zerreißt. Und das ist diese Dreieinheit, dieser Verbund unserer menschlichen Persönlichkeit aus Geist, Seele und Leib. Nun, der Vorhof des Leibes gibt uns etwas wieder von der Stabilität unserer Person. Da haben wir die 60 Stützen des Vorhofes mit Umhängen aus weißem Leinen. Von Jesus Christus heißt es ja in Hebräer 10,20, dass der Vorhang seines Fleisches zerrissen ist, als er auf Golgatha starb. Also auch von ihm wird als von einem Vorhang geredet. Und wenn es hochkam, dann sind diese Vorhänge wie beim Vorhof aus weißem Leinen und stellen die Gerechtigkeit der Heiligen dar. Aber meistens ist es ja anders. Und die Hütte, die Stiftshütte, das Stiftszelt, hatte 48 Bretter verankert in silbernen Füßen. Da dürfen wir die Stabilität unseres Leibes sehen, die Knochen, unser Knochengerüst und die darüber gespannte Haut, der Vorhang des Fleisches. Und wie wichtig diese Haut ist, das mögen Sie daran erkennen, dass wenn man einen Menschen lackieren würde, er ersticken würde, denn wir atmen nicht nur durch die Nase und durch die Lungen, sondern auch über unsere Haut, ein äußerst lebenswichtiges Organ. Dann gehen wir weiter in das Heiligtum der Seele. Hier dürfen wir der Seele die inneren Organe, aber auch die Sinne zuordnen. Also das Gehör, den Gesichtssinn, den Geruchssinn und den Geschmack. Im Heiligtum befinden sich ja der Leuchter, der siebenflammige Leuchter, den kann man sehen. Sein Licht erhält das Heiligtum. Dann der Räucheraltar, auf dem der Weihrauch verbrannt wurde. Diesen Weihrauch konnte man riechen. Wir werden dann noch sehen, was das im Einzelnen zu bedeuten hat. Und dann stand dort noch der Schaubrottisch mit den 12 Broten, die für die Nahrung der Priester bestimmt waren. Also da haben wir den Gesichtssinn, den Geruchssinn, Weihrauch und dann schließlich den Geschmack. Nur das Gehör fehlt hier. Das Gehör ist nämlich das Organ des Geistes, das gehört ins Allerheiligste, wo Gott gesprochen hat. Aber hier kann man schon sagen, hinsichtlich der Sinne, die ja Tastorgane unserer Seele sind, in den Außenbereich hinein, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und dann gehen wir weiter in das Allerheiligste des Geistes. Dort stand die Bundeslade oder wie es im Hebräischen eigentlich heißt, der Kasten des Bundes, bedeckt mit einer schweren goldenen Platte, die der Sühnedeckel genannt wurde, weil zu Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, das Blut des Opfertieres auf diesen Sühnedeckel, der die Anklage der Gebote bedeckte, gespritzt wurde. Nebenbei gesagt, werden wir dann noch sehen, im Neuen Testament wird dieser Sühnedeckel auf Jesus Christus hingedeutet, der die Versöhnung vollbracht hat und der die Anklage des Gesetzes durch seine Vergebung stillt. Und dort auf dieser goldenen Platte thronte die Shekinah, die Gotteswolke. Wenn Gott erschien, um etwa mit Moses zu sprechen, und diese Wolke wurde dann flankiert von den beiden aus Gold getriebenen Cherubim, die aus dem Deckel herausgetrieben waren und die von oben herabschauten auf das Geheimnis des Sühnedeckels, so wie die Engel auch in der Gegenwart hineinzuschauen begehren in das Geheimnis des Evangeliums, mit dem wir bedient werden. Und in das Geheimnis des Christus. Weil dort der Herr auf diesem goldenen Deckel erschien, nannte man ihn auch Kisse Yahweh, Thron Yahwehs. Thron Yahwehs. Und den ganzen Bereich des Allerheiligsten, den Sprachort, Bruder Bader übersetzt sehr fein, die Wortzelle. Dort hat Gott die Offenbarung seines Wortes gegeben, so wie er sie auch in unseren Geist hineingibt. Und dieses Wort ist ja der Same der Wiedergeburt und die Neuzeugung aus Gott, die Wiedergeburt aus Gottes Geist, ereignet sich nicht in unserem Leibe, nicht in unserer Seele, sondern in unserem Geiste, im Allerheiligsten des Geistes. Römer 8, Vers 15 bis 16, lasst mich lesen. Dort heißt es wörtlich, denn ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, der wiederum zur Furcht leitet, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen, Abba, Vater. Nun heißt es genau, der Geist selbst zeugt gemeinsam mit unserem Geiste. Oder der Geist selbst bezeugt in Kooperation mit unserem Geiste, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir anders mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht würden. Also in Kooperation mit unserem Geiste wird das Wort fruchtbar und wird der Same der Wiedergeburt in uns hineingelegt und die Neuzeugung durch Wort und Geist erfolgt in diesem Allerheiligsten unseres Geistes. Wir haben ja einen wunderbaren Computer, der mit dem Geist nicht gleichzusetzen ist. Aber der, der Computer des Geistes ist, und das ist unser Gehirn, in dieser Schädelkapsel. Schaltzentrale Gehirn. Ich möchte Ihnen etwas vorlesen, ganz kurz, damit Sie nicht erschrecken. Kennen Sie den leistungsstärksten Computer der Welt? Unser Gehirn. 100 Milliarden Nervenzellen sind hier ständig im Dienst. Nebenbei gesagt, sie bleiben lebenslang unverändert, während alle anderen Zellen unseres Körpers ständig verändert werden und neu gebildet werden. Das ist das Geheimnis von der Identität unserer Person. Dass wir wissen, wer wir waren, wer wir sind und wer wir sein werden. Dabei hat jeder Hirnbereich seine festgelegten Aufgaben. Trotzdem klappt die Zusammenarbeit, denn alle Zellen stehen durch elektrische Signale und Botenstoffe miteinander in Kontakt. Jede dieser 100 Milliarden Nervenzellen hat noch 10.000 Fortsätze oder Antennen, mit denen die Zelle mit allen anderen Zellen verbunden ist. Das Gehirn speichert Informationen zunächst in einer Zwischenablage, dem Kurzzeitgedächtnis. Erst im Langzeitgedächtnis werden sie den beteiligten Nervenzellen eingraviert. Man spricht dann von Inschriften oder von Engrammen. Ja, da haben wir einen Computer Gottes für unseren Geist. Mir hat einmal ein junger Bruder seinen Bibelcomputer gezeigt und vorgeführt. Ich habe ihm gesagt, das ist eine wunderbare Sache, aber hör mal, wenn du das Wort Gottes in dir und in deinem Geist und dann auch in deiner Seele speicherst, dann hast du noch viel mehr davon. Denn wo du auch gehst und stehst, bei einer stupiden Arbeit oder wenn du spazieren gehst, du kannst immer das Wort Gottes, das in dir lebt, bewegen und verknüpfen. Und der Heilige Geist benutzt dazu deinen Geist. Ja, da hat er mich groß angeguckt. Aber wissen Sie, wir sollten nicht allzu bescheiden sein hinsichtlich der Kapazität, die Gott uns gegeben hat. Und sollten wirklich das Wort Gottes speichern im Allerheiligsten unseres Geistes. Psalm 40, Vers 6 bis 8, im Blick auf den Christus geschrieben, an Schlacht- und Speisopfern hattest du keine Lust, Ohren hast du mir durch Graben oder bereitet, Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust, und dein Gesetz ist im Inneren meines Herzens aufbewahrt, gespeichert, verankert. Und dann kann er sagen, ich habe die Gerechtigkeit verkündigt in der großen Versammlung, siehe, meine Lippen hemmte ich nicht, Yahweh, du weißt es, deine Gerechtigkeit habe ich nicht verborgen im Inneren meines Herzens. Deine Treue und deine Rettung habe ich ausgesprochen, deine Güte und deine Wahrheit nicht verhehlt vor der großen Versammlung. Es ist etwas Wunderbares, wenn man es erleben darf, wie der Heilige Geist, der ja beständig in uns wirken will, in der Neuschöpfung unseres Lebens dann auch Wort Gottes in uns erweckt, neu erweckt, Worte Gottes miteinander verknüpft und verkabelt, sodass wir dann oft eine ganze Schau gewinnen. Und wenn Sie das erlebt haben, dann wissen Sie, was ich meine. Und nun sollte vom Geist ausgehend eine Unterordnung der Seele und des Leibes stattfinden. Wir gehen also jetzt rückwärts durch die Stiftshütte und beginnen beim Allerheiligsten des Geistes über das Heiligtum der Seele und gehen dann schließlich in den Vorhof des Leibes hinein. Wissen Sie, beim seelischen Menschen, da hat ja die Seele eine falsche Stellung. Ich spreche hier gern von der Emanzipation der Seele, die an die Stelle des Geistes beim unerneuerten Menschen gerückt ist und eine Stellung einnimmt, die ihr überhaupt nicht bekommen ist und die ihr auch nicht gebührt. Deshalb kann der Apostel Paulus sagen, der seelische Mensch versteht nichts, was des Geistes Gottes ist. Aber nun geschieht in der Wiedergeburt und in der Zeit hernach durch das Wort Gottes, das wie ein Operationsmesser Seele und Geist voneinander scheidet, das, was ich die Unterordnung der Seele unter den Geist nenne. Das ist ein Prozess. Und das ist außerordentlich wichtig bei glaubenden Menschen, dass sie im Laufe der Zeit der Heiligung diese Unterordnung der Seele erfahren. Und das ist wohl auch der Grund, dass Petrus und Jakobus an einigen Stellen von der Soteria der Seele sprechen, das heißt von der Rettung oder Heilung der Seele, die in dieser Unterordnung unter den von Gottes Geist erleuchteten Geist geschieht. Heilung der Seele durch den Geist. Oder Rettung der Seele, so kann man auch übersetzen. Ja, und da haben wir dann die drei wunderbaren Geräte im Heiligtum der Seele. Da haben wir den siebenflammigen Leuchter, der ja das Licht des Wortes Gottes darstellt in seiner siebenfältigen Fülle. Und weil er aus dem Öl entbrennt, zugleich die siebenfältige Fülle des Heiligen Geistes. Und da haben wir im Heiligtum der Seele den Rauchaltar, der in Offenbarung 6 so gedeutet wird, dass der Weihrauch, der von ihm aufsteigt, die Gebete der Heiligen sind. Das ist also der Ort der Gebete. Lesen Sie einmal die Psalmen, da ist die Seele mitbeteiligt. Oft in einer leidenschaftlichen Weise. Himmelhoch jauchzend und manchmal zu Tode betrübt. Weihrauch aus dem Rauchaltar der Gebete und schließlich der Schaubrottisch, der Tisch der Brote des Vorsatzes, wie sie eigentlich heißen. Und da dürfen wir an die Nahrung des Gottesmenschen denken, der ja nicht nur immer die wortgemäße Milch des Evangeliums speisen sollte, das ist für die Kindlein im Glaubensanfang gegeben, sondern der schließlich und endlich auch ein Erwachsener wird, der das Brot des Wortes Gottes essen kann, also die feste Speise. Und das Brot, das könnte uns auch hinweisen auf den Tisch beim Herrenmahl, wo wir das Brot miteinander brechen. Und dann gehen wir, nachdem die Seele gereinigt und geheiligt worden ist und in den Lichtesbereich des erneuerten Geistes hineingezogen worden ist, in den Vorhof des Leibes. Dort steht einmal der Opferaltar, der Misbeach, und dann das große kupferne Waschbecken, in dem sich die Priester nach ihrem Opferdienst wuschen und reinigten, ehe sie in das Heiligtum hineingingen, um dort die Anbetung darzubringen. Da haben wir beides, einmal Römer 12. Ich ermahne euch nun durch die Barmherzigkeiten Gottes, eure Leiber darzustellen in einem wortgemäßen Gottesdienst, als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer oder Schlachtopfer, damit ihr in der Lage seid zu prüfen, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Gotteswille sei. Das ist die Opferung auf dem Misbeach, auf dem Schlachtopferaltar. Und dann schließlich das Wasserbecken, da dürfen wir an Epheser 5 denken, wo es heißt, dass wir uns täglich reinigen dürfen im Wasserbad des Wortes. Im Wasserbad des Wortes. Also wir müssen uns nicht täglich reinigen mit dem Blut Jesu, wie es in manchen Sekten heißt. Wir sind ein für alle Mal durch das Opfer Jesu, durch das vergossene Blut Jesu erworben, losgekauft aus allen Einflüssen der Finsternismächte und ein für alle Mal grundsätzlich gereinigt. Aber die tägliche Reinigung vom Alltagsschmutz, von dem, was uns immer wieder angeht, weil wir gefallene Menschen sind, das ist das Wasserbad im Wort. Da sehen wir, der Vorhof hat es mit dem Leib zu tun. Nun darf ich Ihnen noch einmal die Stelle aus 2. Korinther 5 nunmehr auch vorlesen. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus, das Zelthaus, zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein Haus nicht mit Händen gemacht, ein ewiges in den Himmel. So wie die Stiftshütte abgelöst wurde von dem Tempel, der unter Salomo aus Steinen erbaut worden ist, so wird unser irdisches Zelthaus unserer dreieinigen Person einmal abgelöst von der Behausung des Geistes, die im Himmel für uns bereitsteht, von jenem wunderbaren Christusgleichen Tempel, dem Euketerion, wie es hier heißt, dem Geistleib. Denn in diesem freilich seufzen wir uns sehnend, mit unserer Behausung, die aus dem Himmel ist, überkleidet zu werden, so wir anders, wenn wir auch bekleidet sind, nicht nackt erfunden werden und so weiter. Und Paulus hat dann auch davon gesprochen, dass auch er seufzte im Blick darauf, dass er einmal im Tode entkleidet würde und dass er viel lieber die Erfüllung sehe, dass er überkleidet würde, also ohne durch den Tod hindurchgehen zu müssen, in der Entrückung der letzten Gemeindegeneration. Aber nun, weshalb ich dieses erwähne. Was ist eigentlich aus der Stiftshütte geworden, nachdem der Tempel aus Steinen von Salomo erbaut worden war? Die Stiftshütte wurde eingelagert in einigen Kammern des Tempels, eingemottet, würden wir sagen. Und es war nur ein Bestandteil der Stiftshütte, der mit in den Tempel übernommen wurde, nämlich die goldene Bundeslade. Das heißt, das Bild unserer Geistseele, und da dürfen wir es sehen, dass wenn unser irdisches Zelthaus abgebrochen wird, dass dann ein Bestandteil mit hinübergeht als Grundlage des neuen Geistestempels und des neuen Leibes. Das ist unsere Geistseele mit allem, was wir persönlich waren und was wir geworden sind unter der Prägung und Führung des Heiligen Geistes. Das ist die Gewährleistung der Identität unserer Person. Wir werden einmal, wenn wir im neuen Christusgleichen Leib sind, uns wiedererkennen. Wir werden wissen, wer wir sind. Wir nehmen unsere Geistseele mit, unsere Prägung, unsere Persönlichkeit. Wir werden nicht alle gleiche Abziehbilder sein, sondern ein jeglicher auf seine Art. Ein wunderbares Bild für diese Hoffnung. Den ersten Teil möchte ich abschließen mit dem Priestersegen, dem aaronitischen Segen, der ja auch dreiteilig ist, und ihm zur Seite stellen das, was in 1. Johannes 2 von den drei Stufen des geistlichen Wachstums gesagt wird, nämlich, dass es Kindlein in Christo gibt, Jünglinge oder junge Männer in Christo, das sind natürlich auch die Frauen gemeint, und Väter in Christo. Da haben wir zunächst einmal das Volk, das im Vorhof steht, und da ist der Segen, der Herr segne dich und bewahre dich. Das ist ein schöner Segen und die meisten wollen das auch. Herr, bewahre mich vor Krankheit, Herr, bewahre mich vor bitterer Not, Herr, bewahre mich davor, dass die Versuchung unerträglich wird. Herr, bewahre mich und segne mich. Segen ist Lebensmehrung. Aber dann geht es weiter. Das sind die Priester, die dienstbereit ins Heiligtum gehen. Ihnen gilt der Segen, der Herr lasse sein Angesicht über dir aufleuchten und sei dir gnädig. Denn wenn er sein Licht erstrahlen lässt, wird der Schatten unserer Persönlichkeit ganz dunkelschwarz an die Wand geworfen. Da kann es dann nur noch heißen, im Lichte Gottes uns, er sei dir gnädig. Aber Licht, Licht im Heiligtum, wie die Menorah, der siebenflammige Leuchter. Und dann darf nur noch einer ins Allerheiligste gehen und auch nur einmal im Jahr am großen Versöhnungstag, und das ist der hohe Priester. Und da können wir den dritten Segensteil über ihm aussprechen. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und gebe dir Frieden. Da wird er hineingeführt in die Ruhe Gottes, so wie Gott ruhte von seiner ungeheuren Schöpfungsenergie und Schöpfungsexpansion und dann zur Ruhe kam am siebten Tage. Eingeführt werden in die Ruhe Gottes, ein wichtiges Thema des Hebräerbriefes. Da haben wir im Vorhof die Kindlein, ihnen sind die Sünden vergeben und sie haben erstmals den Vater erkannt. Da haben wir im Heiligtum der Priester, die jungen Männer, die stark geworden sind durch die Speise des Wortes Gottes und das Wort bewahren und auf diese Weise Sieg über den Bösen haben. Siegesleben. Sie sehen, es gibt eine Erweiterung, ein Wachstum, eine Ausgestaltung. Und da haben wir schließlich die Väter, von denen es heißt, sie haben den erkannt, der von Urbeginn an ist, den Vater, in einer einmaligen Wesensschau, die auf dieser letzten Reifestufe gegeben wird. Aber nun möchte ich Ihnen eines sagen. Die Väter, die nun im Allerheiligsten stehen, wie der hohe Priester, können nicht sagen, nun habe ich es endlich hinter mir. Sondern auch der hohe Priester musste immer wieder durch das Lager hindurchgehen, durch den Vorhof hindurchgehen, durch das Heiligtum, um dann schließlich immer wieder neu ins Allerheiligste einzugehen. Auch gereifte Christen, die gewachsen sind und die mündig sind, brauchen wie die Kindlein in Christo Sündenvergebung, Segen und Bewahrung. Auch Väter in Christo brauchen, indem sie immer wieder neu durch das Heiligtum gehen, neue Stärke, Bewahrung des Wortes, Sieg über den Bösen. Und dann schließlich und endlich, und dies ist der Weg zur Anbetung im Heiligtum. Hebräer 10 steht dort ein schönes Wort, dass die Brüder der sogenannten Versammlung gerne lesen beim Herrenmahl. Hebräer 10, ab Vers 19. Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, durch das Blut Jesu auf dem neuen und lebendigen Wege, welchen er uns eingeweiht hat, durch den Vorhang hindurch. Das ist sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns nun hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in Vollgewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und also gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Also wenn man anbeten will, muss man zunächst durch den Vorhof im wortgemäßen Gottesdienst, indem man den Leib opfert, und dann muss man sich waschen im Wasserbad des Wortes, und dann schließlich und endlich kann man eingehen in das Heiligtum der Anbetung. Ich möchte hier zum Abschluss des ersten Teiles ein Gedicht unseres Bruders Adolf Heller lesen, das er in jungen Jahren gedichtet hat. Im Vorhof unseres Glaubens wird voll Eifer Gott gedient. Da fließt das Blut des Opferlamms, da wird die Schuld gesühnt. Froh weiht man alle Kräfte, bringt sie zum Dienste dar im heiligen Geschäfte, am ehernen Altar. Im Heiligtume aber schweigt der lauten Menge Ruf. In Ehrfurcht rühmt dort Levis Stamm den Herrn, der uns erschuf. Im hellen Licht des Leuchters lobpreist die Priesterschar mit Dank, Gebet und Bitte am goldenen Rauchaltar. Im Allerheiligsten jedoch die Bundeslade thront und auf dem goldenen Gnadenstuhl der Lichtglanz Gottes wohnt. Dort gibt der Herr sich selber, kein Angstschrei mehr ertönt, zu seliger Gemeinschaft sind Gott und Mensch versöhnt. Lass mich, o Gott und Vater, nicht im Vorhof bleiben stehen. Ins Allerheiligste lass mich in deine Nähe gehen. In dir und deinem Frieden, den diese Welt verwarf, sei stets mein Platz hienieden, bis ich dich schauen darf. Und nun wollen wir in einem zweiten Teil Jesus anschauen als das Tabernakel Gottes, das heißt als die wahre Stiftshütte Gottes. Es gibt englische Übersetzungen, die übersetzen Johannes 1, Vers 14, und das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns in folgender Weise. He tabernacled among us. Das heißt, er schlug das Stiftszelt seines heiligen Leibes, seiner heiligen Seele und seines heiligen Geistes in unserer Mitte auf. Er hat ja Fleisch und Blut der Brüder angenommen. Ja, er kam sogar in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, jedoch ohne zu sündigen. Auch er ist in die Trinität unserer menschlichen Persönlichkeit eingegangen. Auch er hatte eine heilige Seele. Er zitterte, er seufzte, er weinte, er schrie in Gethsemane. Und wir haben ja soeben in Hebräer 10, 20 von dem Vorhang seines Fleisches gelesen. Das können einmal die Vorhänge sein vor dem Vorhof, vor dem Heiligtum und schließlich jener wunderbare, bunt gewirkte Cherubim-Vorhang vor dem Allerheiligsten. Und beim Tode Jesu ist dieser Vorhang ja von oben an bis unten zerrissen, weil ja in Jerusalem auch ein Erdbeben geschah und die Felsen zerrissen. Es könnte aber auch gedacht sein, wenn von dem Vorhang seines Fleisches die Rede ist, von den Decken, die über der Stiftshütte lagen. Wenn man von außen schaute, da sah man zunächst einmal eine Decke aus wenig schönen Dachsfellen. Darunter war eine Decke aus rot gefärbten Widderfellen. Darunter war eine dritte Decke, eine raue, ruppige Ziegenhaardecke. Und erst ganz unten, da lag eine wunderbare vierfarbige Decke, bunt gewirkt, mit Cherubim der Herrlichkeit, mit weißen Fäden, mit himmelblauen Fäden, mit Purpurfäden gewirkt und mit Scharlachfäden. Ich habe kürzlich bei einem englischen Ausleger einen Hinweis darauf gefunden, der mich erfreut hat. Weiße Fäden, das Weiß der Gerechtigkeit und der Rechtfertigung. Wir denken hier an unseren Herrn und seine Herrlichkeit. Himmelblau, seine himmlische Herkunft. Purpur, seine himmlische Königswürde. Und Scharlach, der blutende Messiaskönig, der vor dem Gericht stand in einem scharlachroten Mantel, dem ihm die Soldateska übergeworfen hat. Ja, wenn man von außen nach innen schaut, auch bei Christus, da ist das nicht ein sehr schöner Anblick. Ich lese Ihnen einmal Jesajas 53. Einige Verse aus dem bekannten Kapitel vom Leiden Christi. Möchte Ihnen aber gleich eine Frage mit auf den Weg geben. Sie denken ja an den Computer. Warum spricht der Prophet hier nicht von dem kommenden Leiden des Messias im Futur, das heißt in der Zukunftsform? Dann müsste er nämlich schreiben, er wird wie ein Reis vor ihm aufschießen, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er wird keine Gestalt und keine Pracht haben. Und wenn wir ihn sehen werden, wird er kein Ansehen haben, das wir seiner begehren würden. Er wird verachtet und verlassen sein von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und Mitleiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er wird verachtet sein und wir werden ihn für nichts achten. Das wäre doch Prophetie. Warum aber die Vergangenheitsform? Weil es das endzeitliche Bußgebet Israels ist. Wenn es ihn schauen wird, den sie zerstochen haben, dann blicken sie zurück auf die Vergangenheit ihrer Schuld. Und dann heißt es, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm Jahwes offenbar geworden? Und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seiner begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Wer von Ihnen das Oratorium von Georg Friedrich Händel, der Messias, kennt, der kennt auch diese erschütternde Stelle vom Leiden Christi. In einer bewegenden Weise wird diese Stelle aus Jesajas 53 dargestellt. Händel hat ja dieses Werk in knapp 3 Wochen geschrieben und hat fast nichts dabei gegessen, Tag und Nacht. Und zum Abschluss hat er gesagt und niedergeschrieben, ob ich im Leibe war oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es. So, das war ein Ausflug in die Musik. Aber kein Ansehen, wenn wir von außen schauen, da sehen wir diese raue, rohe Decke aus Dachsfellen. Auch dazu noch einmal ein schönes Gedicht von Adolf Heller. Lassen Sie sich's nicht verdrießen, das Dachsfell. sich, das dem Auge nicht gefällt. Ist die Hütte aufgeschlagen, dann erstrahlt zu Gottes Ruhm feinster Byssus, Gold und Silber im verborgenen Heiligtum. Alles Göttliche und Hohe setzt sich nicht der Neugier aus, sondern wohnt der Welt verschleiert drinnen in des Vaters Haus. Israel, das Volk der Auswahl, führte mühsam Schritt um Schritt gottgeheiligte Geräte unter einem Dachsfell mit. Sage mir, wie heißt das Dachsfell, das auf deinem Leben liegt und sich eng an deine Seele, dein geheimstes Sinnen schmiegt? Nur zum Schutz und zur Bewahrung gab dir Gott die Not, das Leid, um dich einstens zu enthüllen vor dem All in Herrlichkeit. Sicherlich hat unser Bruder an Kolosser 3 gedacht. Unser Leben ist verborgen zusammen mit dem Christus in Gott. Erst dann, wenn er, der Christus, in Herrlichkeit erscheinen wird, dann werden wir auch wir mit ihm gemeinsam offenbar werden im Stande der Verherrlichung. Aber von innen, da sieht man nun diese wunderbare, herrliche Cherubim-Decke, diese Decke der Herrlichkeit, gewirkt aus weißen Fäden der Gerechtigkeit, aus himmelblauen Fäden, die hinweisen auf die himmlische Herkunft des Messias, aus Purpurfäden, die auf seine himmlische Königswürde hinweisen und auf jenem Scharlach, das auf den blutenden Messiaskönig weist. Und da dürfen wir nun die Schau von innen nach außen einmal sehen. Johannes 1, Vers 14. Das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen. Grundtexte gibt es, die haben sogar als eines Eingeborenen Gottes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommende ist lange vor mir, denn er war vor mir, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, so sagen die Apostel, und zwar Gnade um Gnade, denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben. Die Gnade und die Wahrheit, die Gnade und die Gotteswirklichkeit ist durch Jesum Christum geworden. Keiner hat Gott jemals gesehen. Der einzig gezeugte Sohn, der in des Vaters Schoß ist, er hat ihn kundgemacht. Ja, das ist die Schau von innen nach außen, die Schau, die die Apostel hatten. Und nun wollen wir Christus betrachten, indem wir noch einmal durch die Stiftshütte hindurchgehen, und wir beginnen diesmal mit dem Vorhof des Leibes. Da ist zum einen der Opferaltar, der Misbeach, wie die Hebräer sagen. Und im Blick darauf steht in Hebräer 9 ein eigenartiges Wort. Ich lese ab Vers 13. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt zur Reinigkeit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnet. Aber was heißt das? Er hat sich selbst durch den ewigen Geist ohne Flecken Gott geopfert. Da haben wir den Altar im Vorhof. Und da möchte ich sagen, dieses Selbstopfer Jesu Christi, der beides ist, hoher Priester, der da opfert, und Opferlamm, das geschlachtet wird. Dieses Selbstopfer Jesu Christi geschah vor Grundlegung der Welt, wo er vom Vater ausersehen wurde, als das Lamm, das die Versöhnung bewirken würde. Es gibt leider in unseren Kreisen Brüder, die da behaupten, dieses Opfer sei von Satan gefordert worden. Wie unbiblisch ist dieses? Keiner nimmt mein Leben von mir. Ich lasse es von mir selbst. Und da gab es noch keinen Luzifer und keinen anderen Cherub und Fürstenengel. Da gab es überhaupt kein erschaffenes Wesen, als der Christus sich durch den ewigen Geist selbst geopfert hat. Was soll das aber bedeuten, durch den ewigen Geist? Oder wie es eigentlich heißt, durch den äonischen Geist. Gemeint ist der Geist Gottes, der die Äonen und Heilszeiten des göttlichen Erlösungsplans von Ewigkeit zu Ewigkeit konzipiert und gestaltet. Das ist der äonische Geist, der in Äonen den Heilsplan Gottes durchführt, weshalb ja Christus in Jesaja 9, Vers 6 auch der Vater der Äonen genannt wird. Das heißt, die Quelle der Äonen. Ach, wie wunderbar ist Gottes Wort, wenn man ein wenig darüber nachdenkt. Da haben wir also den Opferaltar und dann auch das Waschbecken. Da werden Sie sagen, der Christus hatte doch in den Tagen seines Fleisches keine Reinigungsnotwendigkeit. Denn er war ja ohne Sünde. In ihm war keine Sünde, er tat keine Sünde und er erkannte keine Sünde. So sagen es drei Apostel. Und dennoch hat er das Wasserbad im Wort gerne und freudig immer wieder genossen. Psalm 119, 19, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich bewahrt nach deinem Wort. Und da glauben sie nur ja nicht, dass es einen gibt auf Erden von den gefallenen Adams Söhnen, der jemals seinen Weg unsträflich gehen könnte. Aber der Christus, der junge Mann Gottes mit seinen 30 Jahren und etwas mehr, der hat nach dem Wort Gottes seinen Weg gestaltet und ist deshalb auf allen seinen Wegen unsträflich gewesen. Und er war auch der, von dem wir vorhin im Psalm 40 lasen, der im Inneren seines Herzens das Wort Gottes speicherte, sodass er sagen konnte, im Blick auf sich selbst, den letzten Adam, der Mensch, lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes hervorkommt. Dürfen wir uns ein Beispiel nehmen, die wir gerne immer nur ausgesuchte Kapitel lesen und die anderen liegen lassen. Und er ist der glückselige Mann von Psalm 1, der Tag und Nacht über dem Wort Gottes meditiert. Da steht ein Wort, das sonst gebraucht wird von dem Löwen, der über seiner Beute knurrt. Und von dem es dann heißt, er ist wie ein grüner Baum am Wasserquell des Heiligen Geistes, dessen Blatt niemals verwelkt und alles, was er tut, wird gelingen. Ja, wer ist das denn? Dürfen wir wieder fragen. Das ist der Sohn Gottes, der im Waschbecken des Vorhofs sich immer wieder gewaschen hat, im Wasserbad des Wortes. Ja, er hatte selbst so viel Wasser, dass er zum wasserspendenden Fels wurde und dass er uns, wenn wir es begehren, Wasser des ewigen Lebens gibt. Da war ja jener Festtag, jener letzte Tag des Laubhüttenfestes, als die Juden in einer feierlichen Prozession in einem goldenen Krüglein aus dem Teiche Siloa Wasser heraufholten, es hinauftrugen zum Tempel, um es dort am Altar
auszugießen als Wasserspende in Erinnerung an die Wasserfluten, die einstmals Gott in der Wüste aus dem Felsen gegeben hatte, um ein ganzes dürstendes Volk mit seinem Vieh zu trinken. Und auf einmal steht Christus mitten im Weg vor dieser Prozession und sagt: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke, wenn er an mich glaubt. Wie geschrieben steht, aus seinem Leibe, nicht aus unserem Leibe, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Es wird immer gesagt, wir sollen diese Ströme von unserem Leibe fließen lassen. Wissen Sie, bestenfalls Tropfen. Aber von seinem Leibe, von dem Felsen Israels, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Der komme zu mir und trinke, wenn er glaubt. Nun gehen wir ins Heiligtum seiner heiligen Seele. Da steht die Menorah. Wird immer gesagt, der siebenarmige Leuchter, das stimmt gar nicht. Er hat nämlich einen Mittelschaft und rechts und links je drei Arme. Es ist der siebenflammige Leuchter. Gespeist aus dem Öl des Heiligen Geistes, jenem Öl, das auch als Salböl verwendet worden ist. Dem Öl des Ölbaums. Und so kann dieser Leuchter abbilden, einmal die siebenfältige Fülle des Geistes, weil er aus dem Öl gespeist wird. Der Geist Jahwes, welches ist ein Geist der Weisheit und des Verstandes, ein Geist des Rates und der Kraft, ein Geist der Erkenntnis und der Furcht Jahwes. Ein Geist, der sich aber im Prisma unserer Persönlichkeit siebenfach entfaltet, wachstümlich entfaltet. Und was ist die letzte Wachstumsstufe, Entfaltungsstufe? Der Geist der Furcht Jahwes. Das, was wir immer ablehnen, das wollen wir gar nicht so gerne. Wir hören gerne vom Geist der Erkenntnis. Und dann heißt es, und das Wohlgefallen des Messias, auf dem diese siebenfachen Fülle des Geistes ruht und wohnt und bleibt, wird sein an der Furcht Jahwes. Der Sohn Gottes hat Wohlgefallen an der Furcht Jahwes. Und das sollte auch bei uns so sein. Zwar treibt die zum Ziel gekommene Liebe Gottes die peinigende Angst aus, aber nicht die heilige Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Und wir sagen, aber lieber Vater, in heiliger Ehrfurcht. Und wir scheuen uns nicht zu sagen, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth. Wir lieben Gott nicht, weil wir ihn fürchten, sondern wir fürchten ihn, weil wir ihn lieben. Und deshalb hat der Herr Jesus im hohenpriesterlichen Gebet nicht nur gesagt, aber lieber Vater, sondern auch heiliger Vater und gerechter Vater. Die Fülle des Geistes, aber in den sieben Flammen der Menorah wird auch die Fülle des Lichtes dargestellt. Es gibt nur ein Licht, aber im Prisma entfaltet sich das Licht zu seinem siebenfältigen Farbenglanz. Wir sollen ja die buntfarbige Weisheit Gottes den Fürstentümern und Gewaltigen darstellen. Und dann auch die siebenfältige Fülle des Wortes, weil ja das Wort das Licht auf unserem Wege ist. Und dazu nun aus Johannes 8 die Aussage Jesu: Ich bin, der ich bin. Und das ist die Umschreibung der Jahwe-Formel. Ich bin der Ewige, das Licht des Lebens, das Licht der Welt. Da haben wir die wahre Menorah, den Christus, den Sohn Gottes, den Messias, in dem die Fülle des Gottesgeistes wohnte und wohnt. jenes Geistes, der vom Vater und vom Sohn zugleich ausgeht. Dann haben wir im Heiligtum den Rauchaltar, Gebete der Heiligen. Ich möchte doch einmal die Stelle, die ich vorhin nur genannt habe, lesen, aus Offenbarung 6, Vers 9 bis 11. Und als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar, gemeint ist der Rauchaltar im Himmel, die Seelen derer, welche geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Despot, o Herrscher, Gebieter, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben, eine Stola, ein Zwischengewand, den Seelen unter dem Rauchaltar, gebildet durch die Gebete der Heiligen. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. Und vielleicht auch noch Kapitel 8, Vers 1 bis 4. Und als das Lamm das siebente Siegel öffnete, entstand ein Schweigen in dem Himmel bei einer halben Stunde. Ton eines verschwebenden Schweigens, heißt es bei der Offenbarung für Elia am Berge Horeb. Da hält der Himmel und alle Himmelswesen und Himmelsheere halten hier noch einmal die Luft an, ehe die Gerichte losbrechen. Und ich sah die sieben Engel, welche vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben, und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte ein goldenes Räucherfass. Und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Throne ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg zusammen mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Und dann geschehen die Gerichte. Die Gebete der Heiligen sind also auch beteiligt an der Weltregierung Gottes und an den endzeitlichen Gerichten zur Vollendung dieser Welt. Rauchaltar der Gebete. Wie oft hat sich Jesus, unser Herr, zurückgezogen in die Stille, oder er ging auf einen Berg, war dort oben einsam auf dem Berge und verbrachte die Nacht im Gebet, um seinen Willen mit dem hochheiligen Willen seines Vaters erneut zu koordinieren, seinen Willen und seinen Weg, und um Zwiesprache zu haben mit Gott. Dazu braucht man Stille. Deshalb sollte es auch vor unseren Versammlungen still sein, wenn wir im stillen Gebet die Stunde vorbereiten. Und deshalb hat der Herr Jesus gesagt, wenn du beten willst, schließ die Tür hinter dir zu. Und dann zielen all die Gebete Jesu, auch jener Gebetsringkampf im Garten Gethsemane, hin auf jenes wunderbare Gebet, Johannes 17, das wir das hohe priesterliche Gebet nennen. Ach, das sollten Sie einmal lesen und durchbeten. Und darüber sollte man vielleicht auch einmal dienen. Der Rauchaltar seiner hochheiligen Gebete. Und das Erstaunliche ist, er ist hoher Priester zu unseren Gunsten, der sich Tag und Nacht für uns, die Heiligen, verwendet. Auch heute noch, mit erhobenen Händen. Und dann haben wir die Schaubrote, welche von den Juden die Brote des Vorsatzes genannt worden sind. Die wussten mehr als wir, die Brote des Vorsatzes. Jesus Christus ist ja das Brot Gottes. Sie waren damals 12-fach aufgeschichtet, zum Genuss für die Priester. Es gab einmal eine Ausnahme, als David mit seinen Kriegern davon aß und damit das Gesetz übertrat. Aber Gott war ihm gnädig, 12-fach gebrochen. Heute werden die Brote des Vorsatzes millionenfach gebrochen. Wenn wir am Tisch des Herrn sind und wie zu jeder Tages- und Nachtzeit rings um den Globus Heilige Gottes am Tisch des Herrn den Tod und den Sieg des Herrn Jesus verkündigen. Wunderbar, Brote des Vorsatzes. Johannes 6. Dort heißt es, ich bin, der ich bin. Im Griechischen steht es immer doppelt. Und Professor Edelbert Staufer hat darauf hingewiesen, das war die hebräische Formel, die leider so im Griechischen nicht ganz zum Ausdruck kommt, für ich bin der Ewige, ich bin Yahweh. Ehe denn Abraham geworden ist, bin ich, der ich bin. Da hoben die Juden Steine auf und sagten, habt ihr die Lästerung gehört? Der Zimmermannssohn bezeichnet sich selbst als den Ewigen, als Yahweh. Ich bin, der ich bin, das Brot der Welt, das Brot aus dem Himmel, das Brot Gottes, das wirkliche Brot. Zweimal heißt es dann das Brot des Lebens und dann auch das lebendige Brot in Johannes 6. Siebenmal bezeichnet sich der Christus als das Brot. Und ich bin überzeugt, Gott wird dafür sorgen, dass einmal alle hungrig werden nach dem Brot des Lebens. Und das dann geschieht, was in den Propheten geschrieben steht, er bricht den Hungrigen sein Brot, dass dann dieses Brot Gottes allen zuteil wird. Dann wird der Christus der wahre Josef, der wahre Zaphnat Paneach sein, zu Deutsch der Spender aus der Lebensfülle Gottes oder das Brot des Lebens, der allen denen, die danach begehren, Brot geben wird. Nun gehen wir zum Schluss noch im Hinblick auf die Dreieinheit unseres hochgelobten Herrn und Heilandes in das Allerheiligste hinein, das seinen Geist abbildet. Er wurde ja gezeugt aus heiligem Geist. Aber als er dann von Johannes dem Täufer getauft wurde, um seine Solidarität mit den Sündern zu bekunden, kam der Geist herab in Gestalt oder in sichtbarer Form wie eine Taube und blieb auf ihm. So wie bei Noah, als er zum letzten Mal die Taube aussandte, kam sie nicht mehr zu ihm zurück. Das bleibende Kommen des Heiligen Geistes, der da ruhte und der da blieb auf dem Messias. Die Bundeslade, der Thron Jahwes, wir haben schon davon gesprochen, und der schwere Sühnedeckel mit den beiden aus massivem Gold geformten Cherubim der Herrlichkeit. Der Sühnedeckel, den man auch den Gnadenstuhl nannte. Und wenn es im Hebräerbrief heißt, dass wir eifrig hinzutreten sollten zu dem Thron der Gnade, damit wir dort rechtzeitig Gnade empfingen für jene Zeit, wo uns Gnade Not tut, dann ist an diese deckende Platte der Bundeslade gedacht. Und die Cherubim schauen vornüber gebeugt auf diese Platte herab. Sühnedeckel. Und dazu ein kompliziertes Wort aus Römer 3. Ja, in der Heiligen Schrift gibt es wirklich auch komplizierte Worte. Da muss man dann schon ein wenig nachdenken. Römer 3, ab Vers 23. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. und werden geschenkweise gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist. Ihn hat Gott dargestellt zu einem Gnadenstuhl, zu einem Sühnedeckel. Durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens der zuvor geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Das heißt, die Sünden vor dem Kreuz Jesu und in der Vergangenheit der Heilsgeschichte, auch der Heilsgeschichte Israels, standen unter einer Decke. Unter einer Decke der Geduld Gottes, der schon im Voraus auf die endgültige Regelung der Sündenfrage schaute, auf das Kreuz Jesu. Das war eine vorläufige Bedeckung, so wie der Sühnedeckel ja auch die beiden Tafeln der Gebote bedeckte, mit ihrer Anklage. Denken wir nur an die Bergpredigt. Und wie der hohe Priester auf diesem Sühnedeckel zum großen Versöhnungstag das Blut des Opfertieres sprengte. Also ihn, Jesus, hat
in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust und dein Gesetz ist im Inneren meines Herzens aufbewahrt, gespeichert, verankert. Dann kann er sagen, ich habe die Gerechtigkeit verkündigt in der großen Versammlung, siehe meine Lippen hemmte ich nicht, Jahwe, du weißt es, deine Gerechtigkeit habe ich nicht verborgen im Inneren meines Herzens. Deine Treue und deine Rettung habe ich ausgesprochen, deine Güte und deine Wahrheit nicht verhehlt vor der großen Versammlung. Es ist etwas Wunderbares, wenn man es erleben darf, wie der Heilige Geist, der ja beständig in uns wirken will, in der Neuschöpfung unseres Lebens, dann auch Wort Gottes in uns erweckt, neu erweckt, Worte Gottes miteinander verknüpft und verkabelt, so dass wir dann oft eine ganze Schau gewinnen. Und wenn Sie das erlebt haben, dann wissen Sie, was ich meine. Und nun sollte vom Geist ausgehend eine Unterordnung der Seele und des Leibes stattfinden. Wir gehen also jetzt rückwärts durch die Stiftshütte und beginnen beim Allerheiligsten des Geistes über das Heiligtum der Seele und gehen dann schließlich in den Vorhof des Leibes hinein. Wissen Sie, beim seelischen Menschen, da hat ja die Seele eine falsche Stellung. Ich spreche hier gern von der Emanzipation der Seele, die an die Stelle des Geistes beim unerneuerten Menschen gerückt ist und eine Stellung einnimmt, die ihr überhaupt nicht bekommen ist und die ihr auch nicht gebührt. Deshalb kann der Apostel Paulus sagen, der seelische Mensch versteht nichts, was des Geistes Gottes ist. Aber nun geschieht in der Wiedergeburt und in der Zeit hernach durch das Wort Gottes, das wie ein Operationsmesser Seele und Geist voneinander scheidet, das, was ich die Unterordnung der Seele unter den Geist nenne. Das ist ein Prozess. Und das ist außerordentlich wichtig bei glaubenden Menschen, dass sie im Laufe der Zeit der Heiligung diese Unterordnung der Seele erfahren. Und das ist wohl auch der Grund, dass Petrus und Jakobus an einigen Stellen von der Soteria der Seele sprechen, das heißt von der Rettung oder Heilung der Seele, die in dieser Unterordnung unter den von Gottes Geist erleuchteten Geist geschieht. Heilung der Seele durch den Geist oder Rettung der Seele, so kann man auch übersetzen. Dann, da haben wir dann die drei wunderbaren Geräte im Heiligtum der Seele. Da haben wir den siebenflammigen Leuchter, der ja das Licht des Wortes Gottes darstellt in seiner siebenfältigen Fülle, und weil er aus dem Öl entbrennt, zugleich die siebenfältige Fülle des Heiligen Geistes. Und da haben wir im Heiligtum der Seele den Rauchaltar, der in Offenbarung 6 so gedeutet wird, dass der Weihrauch, der von ihm aufsteigt, die Gebete der Heiligen sind. Das ist also der Ort der Gebete. Lesen Sie einmal die Psalmen, da ist die Seele mitbeteiligt. Oft in einer leidenschaftlichen Weise. Himmelhoch jauchzend und manchmal zu Tode betrübt. Weihrauch aus dem Rauchaltar der Gebete und schließlich der Schaubrottisch, der Tisch der Brote des Vorsatzes, wie sie eigentlich heißen. Und da dürfen wir an die Nahrung des Gottesmenschen denken, der ja nicht nur immer die wortgemäße Milch des Evangeliums speisen sollte, das ist für die Kindlein im Glaubensanfang gegeben, sondern der schließlich und endlich auch ein Erwachsener wird, der das Brot des Wortes Gottes essen kann. Also die feste Speise. Und das Brot, das könnte uns auch hinweisen auf den Tisch beim Herrenmahl, wo wir das Brot miteinander brechen. Und dann gehen wir, nachdem die Seele gereinigt und geheiligt worden ist und in den Lichtesbereich des erneuerten Geistes hineingezogen worden ist, in den Vorhof des Leibes. Dort steht einmal der Opferaltar, der Misbeach, und dann das große kupferne Waschbecken, in dem sich die Priester nach ihrem Opferdienst wuschen und reinigten, ehe sie in das Heiligtum hineingingen, um dort die Anbetung darzubringen. Da haben wir beides, einmal Römer 12. Ich ermahne euch nun durch die Barmherzigkeiten Gottes, eure Leiber darzustellen in einem wortgemäßen Gottesdienst, als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer oder Schlachtopfer, damit ihr in der Lage seid zu prüfen, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Gotteswille sei. Das ist die Opferung auf dem Misbeach, auf dem Schlachtopferaltar. Und dann schließlich das Wasserbecken, da dürfen wir an Epheser 5 denken, wo es heißt, dass wir uns täglich reinigen dürfen im Wasserbad des Wortes. Im Wasserbad des Wortes. Also wir müssen uns nicht täglich reinigen mit dem Blut Jesu, wie es in manchen Sekten heißt. Wir sind ein für alle Mal durch das Opfer Jesu, durch das vergossene Blut Jesu erworben, losgekauft aus allen Einflüssen der Finsternismächte und ein für alle Mal grundsätzlich gereinigt. Aber die tägliche Reinigung vom Alltagsschmutz, von dem, was uns immer wieder angeht, weil wir gefallene Menschen sind, das ist das Wasserbad im Wort. Da sehen wir, der Vorhof hat es mit dem Leib zu tun. Nun darf ich Ihnen noch einmal die Stelle aus 2. Korinther 5 nunmehr auch vorlesen. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus, das Zelthaus, zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein Haus nicht mit Händen gemacht, ein ewiges in den Himmel. So wie die Stiftshütte abgelöst wurde von dem Tempel, der unter Salomo aus Steinen erbaut worden ist, so wird unser irdisches Zelthaus unserer dreieinigen Person einmal abgelöst von der Behausung des Geistes, die im Himmel für uns bereitsteht, von jenem wunderbaren christusgleichen Tempel, dem Euketerion, wie es hier heißt, dem Geistleib. Denn in diesem freilich seufzen wir uns sehnend, mit unserer Behausung, die aus dem Himmel ist, überkleidet zu werden, so wir anders, wenn wir auch bekleidet sind, nicht nackt erfunden werden und so weiter. Und Paulus hat dann auch davon gesprochen, dass auch er seufzte im Blick darauf, dass er einmal im Tode entkleidet würde und dass er viel lieber die Erfüllung sehe, dass er überkleidet würde, also ohne durch den Tod hindurchgehen zu müssen, in der Entrückung der letzten Gemeindegeneration. Aber nun, weshalb ich dieses erwähne. Was ist eigentlich aus der Stiftshütte geworden, nachdem der Tempel aus Steinen von Salomo erbaut worden war? Die Stiftshütte wurde eingelagert in einigen Kammern des Tempels, eingemottet, würden wir sagen. Und es war nur ein Bestandteil der Stiftshütte, der mit in den Tempel übernommen wurde, nämlich die goldene Bundeslade. Das heißt, das Bild unserer Geistseele, und da dürfen wir sehen, dass wenn unser irdisches Zelthaus abgebrochen wird, dass dann ein Bestandteil mit hinübergeht, als Grundlage des neuen Geistestempels und des neuen Leibes. Das ist unsere Geistseele mit allem, was wir persönlich waren
und was wir geworden sind unter der Prägung und Führung des Heiligen Geistes. Das ist die Gewährleistung der Identität unserer Person. Wir werden einmal, wenn wir im neuen Christus gleichen Leib sind, uns wiedererkennen. Wir werden wissen, wer wir sind. Wir nehmen unsere Geistseele mit, unsere Prägung, unsere Persönlichkeit. Wir werden nicht alle gleiche Abziehbilder sein, sondern ein jeglicher auf seine Art. Ein wunderbares Bild für diese Hoffnung. Den ersten Teil möchte ich abschließen mit dem Priestersegen, dem aaronitischen Segen, der ja auch dreiteilig ist, und ihm zur Seite stellen das, was in 1. Johannes 2 von den drei Stufen des geistlichen Wachstums gesagt wird, nämlich, dass es Kindlein in Christo gibt, Jünglinge oder junge Männer in Christo, das sind natürlich auch die Frauen gemeint, und Väter in Christo. Da haben wir zunächst einmal das Volk, das im Vorhof steht, und da ist der Segen: der Herr segne dich und bewahre dich. Das ist ein schöner Segen und die meisten wollen das auch. Herr, bewahre mich vor Krankheit, Herr, bewahre mich vor bitterer Not, Herr, bewahre mich davor, dass die Versuchung unerträglich wird. Herr, bewahre mich und segne mich. Segen ist Lebensmehrung. Aber dann geht es weiter. Das sind die Priester, die dienstbereit ins Heiligtum gehen. Ihnen gilt der Segen: der Herr lasse sein Angesicht über dir aufleuchten und sei dir gnädig. Denn wenn er sein Licht erstrahlen lässt, wird der Schatten unserer Persönlichkeit ganz dunkelschwarz an die Wand geworfen. Da kann es dann nur noch heißen: im Lichte Gottes uns, er sei dir gnädig. Aber Licht im Heiligtum, wie die Menorah, der siebenflammige Leuchter. Und dann darf nur noch einer ins Allerheiligste gehen und auch nur einmal im Jahr am großen Versöhnungstag, und das ist der hohe Priester. Und da können wir den dritten Segensteil über ihm aussprechen: der Herr wende dir sein Angesicht zu und gebe dir Frieden. Da wird er hineingeführt in die Ruhe Gottes, so wie Gott ruhte von seiner ungeheuren Schöpfungsenergie und Schöpfungsexpansion und dann zur Ruhe kam am siebten Tage. Eingeführt werden in die Ruhe Gottes, ein wichtiges Thema des Hebräerbriefes. Da haben wir im Vorhof die Kindlein, ihnen sind die Sünden vergeben und sie haben erstmals den Vater erkannt. Da haben wir im Heiligtum der Priester, die jungen Männer, die stark geworden sind durch die Speise des Wortes Gottes und das Wort bewahren und auf diese Weise Sieg über den Bösen haben. Siegesleben. Sie sehen, es gibt eine Erweiterung, ein Wachstum, eine Ausgestaltung. Und da haben wir schließlich die Väter, von denen es heißt, sie haben den erkannt, der von Urbeginn an ist, den Vater, in einer einmaligen Wesensschau, die auf dieser letzten Reifestufe gegeben wird. Aber nun möchte ich Ihnen eines sagen: die Väter, die nun im Allerheiligsten stehen wie der hohe Priester, können nicht sagen, nun habe ich es endlich hinter mir, sondern auch der hohe Priester musste immer wieder durch das Lager hindurchgehen, durch den Vorhof hindurchgehen, durch das Heiligtum, um dann schließlich immer wieder neu ins Allerheiligste einzugehen. Auch gereifte Christen, die gewachsen sind und die mündig sind,
brauchen wie die Kindlein in Christo Sündenvergebung, Segen und Bewahrung. Auch Väter in Christo brauchen, indem sie immer wieder neu durch das Heiligtum gehen, neue Stärke, Bewahrung des Wortes, Sieg über den Bösen. Und dann schließlich und endlich, und dies ist der Weg zur Anbetung im Heiligtum. Hebräer 10 steht dort ein schönes Wort, das die Brüder der sogenannten Versammlung gerne lesen beim Herrenmahl. Hebräer 10 ab Vers 19, da wir nun Brüder Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu auf dem neuen und lebendigen Wege, welchen er uns eingeweiht hat, durch den Vorhang hindurch. Das ist sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns nun hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in Vollgewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und also gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Also wenn man anbeten will, muss man zunächst durch den Vorhof im wortgemäßen Gottesdienst, indem man den Leib opfert, und dann muss man sich waschen im Wasserbad des Wortes, und dann schließlich und endlich kann man eingehen in das Heiligtum der Anbetung. Ich möchte hier zum Abschluss des ersten Teiles ein Gedicht unseres Bruders Adolf Heller lesen, das er in jungen Jahren gedichtet hat. Im Vorhof unseres Glaubens wird voll Eifer Gott gedient. Da fließt das Blut des Opferlamms, da wird die Schuld gesühnt. Froh weiht man alle Kräfte, bringt sie zum Dienste dar im heiligen Geschäfte am ehernen Altar. Im Heiligtume aber schweigt der lauten Menge Ruf. In Ehrfurcht rühmt dort Levis Stamm den Herrn, der uns erschuf. Im hellen Licht des Leuchters lobpreist die Priesterschar mit Dank, Gebet und Bitte am goldenen Rauchaltar. Im Allerheiligsten jedoch die Bundeslade thront und auf dem goldenen Gnadenstuhl der Lichtglanz Gottes wohnt. Dort gibt der Herr sich selber, kein Angstschrei mehr ertönt, zu seliger Gemeinschaft sind Gott und Mensch versöhnt. Lass mich, o Gott und Vater, nicht im Vorhof bleiben stehen. Ins Allerheiligste lass mich in deine Nähe gehen. In dir und deinem Frieden, den diese Welt verwarf, sei stets mein Platz hienieden, bis ich dich schauen darf. Und nun wollen wir in einem zweiten Teil Jesus anschauen als das Tabernakel Gottes, das heißt, als die wahre Stiftshütte Gottes. Es gibt englische Übersetzungen, die übersetzen Johannes 1, Vers 14, und das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns in folgender Weise. He tabernacled among us. Das heißt, er schlug das Stiftszelt seines heiligen Leibes, seiner heiligen Seele und seines heiligen Geistes in unserer Mitte auf. Er hat ja Fleisch und Blut der Brüder angenommen. Ja, er kam sogar in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, jedoch ohne zu sündigen. Auch er ist in die Trinität unserer menschlichen Persönlichkeit eingegangen. Auch er hatte eine heilige Seele. Er zitterte, er seufzte, er weinte, er schrie in Gethsemane. Und wir haben ja soeben in Hebräer 10, 20 von dem Vorhang seines Fleisches gelesen.
Das können einmal die Vorhänge sein vor dem Vorhof, vor dem Heiligtum und schließlich jener wunderbare, bunt gewirkte Cherubim-Vorhang vor dem Allerheiligsten. Und beim Tode Jesu ist dieser Vorhang ja von oben an bis unten zerrissen, weil ja in Jerusalem auch ein Erdbeben geschah und die Felsen zerrissen. Es könnte aber auch gedacht sein, wenn von dem Vorhang seines Fleisches die Rede ist, von den Decken, die über der Stiftshütte lagen. Wenn man von außen schaute, da sah man zunächst einmal eine Decke aus wenig schönen Dachsfellen. Darunter war eine Decke aus rot gefärbten Widderfellen. Darunter war eine dritte Decke, eine raue, ruppige Ziegenhaardecke. Und erst ganz unten, da lag eine wunderbare vierfarbige Decke, bunt gewirkt, mit Cherubim der Herrlichkeit, mit weißen Fäden, mit himmelblauen Fäden, mit Purpurfäden gewirkt und mit Scharlachfäden. Ich habe kürzlich bei einem englischen Ausleger einen Hinweis darauf gefunden, der mich erfreut hat. Weiße Fäden, das Weiß der Gerechtigkeit und der Rechtfertigung. Wir denken hier an unseren Herrn und seine Herrlichkeit. Himmelblau, seine himmlische Herkunft. Purpur, seine himmlische Königswürde. Und Scharlach, der blutende Messiaskönig, der vor dem Gericht stand in einem scharlachroten Mantel, dem ihm die Soldateska übergeworfen hat. Ja, wenn man von außen nach innen schaut, auch bei Christus, da ist das nicht ein sehr schöner Anblick. Ich lese Ihnen einmal Jesajas 53. Einige Verse aus dem bekannten Kapitel vom Leiden Christi. Möchte Ihnen aber gleich eine Frage mit auf den Weg geben. Sie denken ja an den Computer. Warum spricht der Prophet hier nicht von dem kommenden Leiden des Messias im Futur, das heißt in der Zukunftsform? Dann müsste er nämlich schreiben, er wird wie ein Reis vor ihm aufschießen, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er wird keine Gestalt und keine Pracht haben. Und wenn wir ihn sehen werden, wird er kein Ansehen haben, das wir seiner begehren würden. Er wird verachtet und verlassen sein von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und Mitleiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er wird verachtet sein und wir werden ihn für nichts achten. Das wäre doch Prophetie. Warum aber die Vergangenheitsform? Weil es das endzeitliche Bußgebet Israels ist. Wenn es ihn schauen wird, den sie zerstochen haben, dann blicken sie zurück auf die Vergangenheit ihrer Schuld. Und dann heißt es, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm Jahwes offenbar geworden? Und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seiner begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Wer von Ihnen das Oratorium von Georg Friedrich Händel, der Messias, kennt, der kennt auch diese erschütternde Stelle vom Leiden Christi.
einer bewegenden Weise wird diese Stelle aus Jesajas 53 dargestellt. Händel hat ja dieses Werk in knapp 3 Wochen geschrieben und hat fast nichts dabei gegessen. Tag und Nacht. Und zum Abschluss hat er gesagt und niedergeschrieben, ob ich im Leibe war oder außerhalb des Leibes. Ich weiß es nicht, Gott weiß es. So, das war ein Ausflug in die Musik. Aber kein Ansehen, wenn wir von außen schauen, da sehen wir diese raue, rohe Decke aus Dachsfellen. Auch dazu noch einmal ein schönes Gedicht von Adolf Heller. Lassen Sie es sich nicht verdrießen. Das Dachsfell, das dem Auge nicht gefällt, ist die Hütte aufgeschlagen, dann erstrahlt zu Gottes Ruhm feinster Byssus, Gold und Silber im verborgenen Heiligtum. Alles Göttliche und Hohe setzt sich nicht der Neugier aus, sondern wohnt der Welt verschleiert drinnen in des Vaters Haus. Israel, das Volk der Auswahl, führte mühsam Schritt um Schritt gottgeheiligte Geräte unter einem Dachsfell mit. Sage mir, wie heißt das Dachsfell, das auf deinem Leben liegt und sich eng an deine Seele, dein geheimstes Sinnen schmiegt? Nur zum Schutz und zur Bewahrung gab dir Gott die Not, das Leid, um dich einstens zu enthüllen vor dem All in Herrlichkeit. Sicherlich hat unser Bruder an Kolosser 3 gedacht. Unser Leben ist verborgen zusammen mit dem Christus in Gott. Erst dann, wenn er, der Christus, in Herrlichkeit erscheinen wird, dann werden wir auch wir mit ihm gemeinsam offenbar werden im Stande der Verherrlichung. Aber von innen, da sieht man nun diese wunderbare, herrliche Cherubim-Decke, diese Decke der Herrlichkeit, gewirkt aus weißen Fäden der Gerechtigkeit, aus himmelblauen Fäden, die hinweisen auf die himmlische Herkunft des Messias, aus Purpurfäden, die auf seine himmlische Königswürde hinweisen und auf jenem Scharlach, das auf den blutenden Messiaskönig weist. Und da dürfen wir nun die Schau von innen nach außen einmal sehen. Johannes 1, Vers 14. Das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen. Grundtexte gibt es, die haben sogar als eines Eingeborenen Gottes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommende ist lange vor mir, denn er war vor mir, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, so sagen die Apostel, und zwar Gnade um Gnade, denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben. Die Gnade und die Wahrheit, die Gnade und die Gotteswirklichkeit ist durch Jesum Christum geworden. Keiner hat Gott jemals gesehen. Der einzig gezeugte Sohn, der in des Vaters Schoß ist, er hat ihn kundgemacht. Ja, das ist die Schau von innen nach außen, die Schau, die die Apostel hatten. Und nun wollen wir Christus betrachten, indem wir noch einmal durch die Stiftshütte hindurchgehen und wir beginnen diesmal mit dem Vorhof des Leibes. Da ist zum einen der Opferaltar, der Misbeach, wie die Hebräer sagen. Und im Blick darauf steht in Hebräer 9, ein eigenartiges Wort. Ich lese ab Vers 13. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren
und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt, zur Reinigkeit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnet. Was heißt das? Er hat sich selbst durch den ewigen Geist ohne Flecken Gott geopfert. Da haben wir den Altar im Vorhof. Und da möchte ich sagen, dieses Selbstopfer Jesu Christi, der beides ist, hoher Priester, der da opfert, und Opferlamm, das geschlachtet wird. Dieses Selbstopfer Jesu Christi geschah vor Grundlegung der Welt, wo er vom Vater ausersehen wurde, als das Lamm, das die Versöhnung bewirken würde. Es gibt leider in unseren Kreisen Brüder, die da behaupten, dieses Opfer sei von Satan gefordert worden. Wie unbiblisch ist dieses? Keiner nimmt mein Leben von mir. Ich lasse es von mir selbst. Und da gab es noch keinen Luzifer und keinen anderen Cherub und Fürstenengel. Da gab es überhaupt kein erschaffenes Wesen, als der Christus sich durch den ewigen Geist selbst geopfert hat. Was soll das aber bedeuten, durch den ewigen Geist? Oder wie es eigentlich heißt, durch den äonischen Geist. Gemeint ist der Geist Gottes, der die Äonen und Heilszeiten des göttlichen Erlösungsplans von Ewigkeit zu Ewigkeit konzipiert und gestaltet. Das ist der äonische Geist, der in Äonen den Heilsplan Gottes durchführt, weshalb ja Christus in Jesajas 9, Vers 6 auch der Vater der Äonen genannt wird. Das heißt, die Quelle der Äonen. Ach, wie wunderbar ist Gottes Wort, wenn man ein wenig darüber nachdenkt. Da haben wir also den Opferaltar und dann auch das Waschbecken. Da werden Sie sagen, der Christus hatte doch in den Tagen seines Fleisches keine Reinigungsnotwendigkeit. Denn er war ja ohne Sünde. In ihm war keine Sünde, er tat keine Sünde und er erkannte keine Sünde. So sagen es drei Apostel. Und dennoch hat er das Wasserbad im Wort gerne und freudig immer wieder genossen. Psalm 119, 19, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich bewahrt nach deinem Wort? Und da glauben Sie nur ja nicht, dass es einen gibt auf Erden von den gefallenen Adams Söhnen, der jemals seinen Weg unsträflich gehen könnte. Aber der Christus, der junge Mann Gottes mit seinen 30 Jahren und etwas mehr, der hat nach dem Wort Gottes seinen Weg gestaltet und ist deshalb auf allen seinen Wegen unsträflich gewesen. Und er war auch der, von dem wir vorhin im Psalm 40 lasen, der im Inneren seines Herzens das Wort Gottes speicherte, sodass er sagen konnte, im Blick auf sich selbst, den letzten Adam, der Mensch, lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes hervorkommt. Dürfen wir uns ein Beispiel nehmen, die wir gerne immer nur ausgesuchte Kapitel lesen und die anderen liegen lassen? Und er ist der glückselige Mann von Psalm 1, der Tag und Nacht über dem Wort Gottes meditiert. Da steht ein Wort, das sonst gebraucht wird von dem Löwen, der über seiner Beute knurrt. Und von dem es dann heißt, er ist wie ein grüner Baum am Wasserquell des Heiligen Geistes, dessen Blatt niemals verwelkt und alles, was er tut, wird gelingen. Ja, wer ist das denn? dürfen wir wieder fragen, was ist der Sohn Gottes, der im Waschbecken des Vorhofs sich immer wieder gewaschen hat, im Wasserbad des Wortes. Ja, er hatte selbst so viel Wasser, dass er zum wasserspendenden Fels wurde und dass er uns, wenn wir es begehren, Wasser des ewigen Lebens gibt. Da war ja jener Festtag, jener letzte Tag des Laubhüttenfestes, als die Juden in einer feierlichen Prozession in einem goldenen Krüglein aus dem Teiche Siloa Wasser heraufholten, es hinauftrugen zum Tempel, um es dort am Altar auszugießen als Wasserspende, in Erinnerung an die Wasserfluten, die einstmals Gott in der Wüste aus dem Felsen gegeben hatte, um ein ganzes dürstendes Volk mit seinem Vieh zu trinken. Und auf einmal steht Christus mitten im Weg vor dieser Prozession und sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke, wenn er an mich glaubt. Wie geschrieben steht, aus seinem Leibe, nicht aus unserem Leibe, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Es wird immer gesagt, wir sollen diese Ströme von unserem Leibe fließen lassen, wissen Sie, bestenfalls tropfen. Aber von seinem Leibe, von dem Felsen Israels, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Der komme zu mir und trinke, wenn er glaubt. Nun gehen wir ins Heiligtum, seiner heiligen Seele. Da steht die Menorah, wird immer gesagt, der siebenarmige Leuchter, das stimmt gar nicht. Er hat nämlich einen Mittelschaft und rechts und links je drei Arme. Es ist der siebenflammige Leuchter, gespeist aus dem Öl des Heiligen Geistes, jenem Öl, das auch als Salböl verwendet worden ist, dem Öl des Ölbaums. Und so kann dieser Leuchter abbilden einmal die siebenfältige Fülle des Geistes, weil er aus dem Öl gespeist wird. Der Geist Jahwes, welches ist ein Geist der Weisheit und des Verstandes, ein Geist des Rates und der Kraft, ein Geist der Erkenntnis und der Furcht Jahwes. Ein Geist, der sich aber im Prisma unserer Persönlichkeit siebenfach entfaltet, wachstümlich entfaltet. Und was ist die letzte Wachstumsstufe, die Entfaltungsstufe? Der Geist der Furcht Jahwes. Das, was wir immer ablehnen, das wollen wir gar nicht so gerne. Wir hören gerne vom Geist der Erkenntnis. Und dann heißt es, und das Wohlgefallen des Messias, auf dem diese siebenfachen Fülle des Geistes ruht und wohnt und bleibt, wird sein an der Furcht Jahwes. Der Sohn Gottes hat Wohlgefallen an der Furcht Jahwes. Und das sollte auch bei uns so sein. Zwar treibt die zum Ziel gekommene Liebe Gottes die peinigende Angst aus, aber nicht die heilige Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Und wir sagen, aber lieber Vater, in heiliger Ehrfurcht. Und wir scheuen uns nicht zu sagen, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth. Wir lieben Gott nicht, weil wir ihn fürchten, sondern wir fürchten ihn, weil wir ihn lieben. Und deshalb hat der Herr Jesus im hohenpriesterlichen Gebet nicht nur gesagt, aber lieber Vater, sondern auch heiliger Vater und gerechter Vater. Die Fülle des Geistes, aber in den sieben Flammen der Menorah wird auch die Fülle des Lichtes dargestellt. Es gibt nur ein Licht, aber im Prisma entfaltet sich das Licht zu seinem siebenfältigen Farbenglanz. Wir sollen ja die buntfarbige Weisheit Gottes den Fürstentümern und Gewaltigen darstellen. Und dann auch die siebenfältige Fülle des Wortes, weil ja das Wort das Licht auf unserem Wege ist. Und dazu nun aus Johannes 8 die Aussage Jesu: Ich bin, der ich bin. Und das ist die Umschreibung der Yahweh-Formel. Ich bin der Ewige, das Licht des Lebens, das Licht der Welt. Da haben wir die wahre Menorah, den Christus, den Sohn Gottes, den Messias, in dem die Fülle des Gottesgeistes wohnte und wohnt. Jenes Geistes, der vom Vater und vom Sohn zugleich ausgeht. Dann haben wir im Heiligtum den Rauchaltar, Gebete der Heiligen. Ich möchte doch einmal die Stelle, die ich vorhin nur genannt habe, lesen, aus Offenbarung 6, Vers 9 bis 11. Und als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar, gemeint ist der Rauchaltar im Himmel, die Seelen derer, welche geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, o Despot, o Herrscher, Gebieter, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben, eine Stola, ein Zwischengewand, den Seelen unter dem Rauchaltar, gebildet durch die Gebete der Heiligen. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. Und vielleicht auch noch Kapitel 8, Vers 1 bis 4. Und als das Lamm das siebente Siegel öffnete, entstand ein Schweigen in dem Himmel bei einer halben Stunde. Ton eines verschwebenden Schweigens, heißt es bei der Offenbarung für Elia am Berge Horeb. Da hält der Himmel und alle Himmelswesen und Himmelsheere halten hier noch einmal die Luft an, ehe die Gerichte losbrechen. Und ich sah die sieben Engel, welche vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben, und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte ein goldenes Räucherfass. Und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Throne ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg zusammen mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Und dann geschehen die Gerichte. Die Gebete der Heiligen sind also auch beteiligt an der Weltregierung Gottes und an den endzeitlichen Gerichten zur Vollendung dieser Welt. Rauchaltar der Gebete. Wie oft hat sich Jesus, unser Herr, zurückgezogen in die Stille, oder er ging auf einen Berg, war dort oben einsam auf dem Berge und verbrachte die Nacht im Gebet, um seinen Willen mit dem hochheiligen Willen seines Vaters erneut zu koordinieren, seinen Willen und seinen Weg, und um Zwiesprache zu haben mit Gott. Dazu braucht man Stille. Deshalb sollte es auch vor unseren Versammlungen still sein, wenn wir im stillen Gebet die Stunde vorbereiten. Und deshalb hat der Herr Jesus gesagt, wenn du beten willst, schließ die Tür hinter dir zu. Und dann zielen all die Gebete Jesu, auch jener Gebetsringkampf im Garten Gethsemane, hin auf jenes wunderbare Gebet, Johannes 17, das wir das hohe priesterliche Gebet nennen. Ach, das sollten Sie einmal lesen und durchbeten. Und darüber sollte man vielleicht auch einmal dienen. Der Rauchaltar seiner hochheiligen Gebete. Und das Erstaunliche ist, er ist hoher Priester zu unseren Gunsten, der sich Tag und Nacht für uns, die Heiligen, verwendet. Auch heute noch, mit erhobenen Händen. Und dann haben wir die Schaubrote, welche von den Juden die Brote des Vorsatzes genannt worden sind. Die wussten mehr als wir, die Brote des Vorsatzes. Jesus Christus ist ja das Brot Gottes. Sie waren damals 12-fach aufgeschichtet zum Genuss für die Priester. Es gab einmal eine Ausnahme, als David mit seinen Kriegern davon aß und damit das Gesetz übertrat. Aber Gott war ihm gnädig, 12-fach gebrochen. Heute werden die Brote des Vorsatzes millionenfach gebrochen. Wenn wir am Tisch des Herrn sind und wie zu jeder Tages- und Nachtzeit rings um den Globus Heilige Gottes am Tisch des Herrn den Tod und den Sieg des Herrn Jesus verkündigen. Wunderbar, Brote des Vorsatzes, Johannes 6. Dort heißt es, ich bin, der ich bin. Im Griechischen steht es immer doppelt. Und Professor Edelbert Stauffer hat darauf hingewiesen, das war die hebräische Formel, die leider so im Griechischen nicht ganz zum Ausdruck kommt, für ich bin der Ewige, ich bin Yahweh. Ehe denn Abraham geworden ist, bin ich, der ich bin. Da hoben die Juden Steine auf und sagten, habt ihr die Lästerung gehört? Der Zimmermannssohn bezeichnet sich selbst als den Ewigen, als Yahweh. Ich bin, der ich bin, das Brot der Welt, das Brot aus dem Himmel, das Brot Gottes, das wirkliche Brot. Zweimal heißt es dann das Brot des Lebens und dann auch das lebendige Brot in Johannes 6. Siebenmal bezeichnet sich der Christus als das Brot. Und ich bin überzeugt, Gott wird dafür sorgen, dass einmal alle hungrig werden nach dem Brot des Lebens. Und das dann geschieht, was in den Propheten geschrieben steht, er bricht den Hungrigen sein Brot, dass dann dieses Brot Gottes allen zuteil wird. Dann wird der Christus der wahre Josef, der wahre Zaphnat Paneach sein, zu Deutsch der Spender aus der Lebensfülle Gottes oder das Brot des Lebens, der allen denen, die danach begehren, Brot geben wird. Nun gehen wir zum Schluss noch im Hinblick auf die Dreieinheit unseres hochgelobten Herrn und Heilandes in das Allerheiligste hinein, das seinen Geist abbildet. Er wurde ja gezeugt aus heiligem Geist. Aber als er dann von Johannes dem Täufer getauft wurde, um seine Solidarität mit den Sündern zu bekunden, kam der Geist herab in Gestalt oder in sichtbarer Form wie eine Taube und blieb auf ihm. So wie bei Noah, als er zum letzten Mal die Taube aussandte, kam sie nicht mehr zu ihm zurück. Das bleibende Kommen des Heiligen Geistes, der da ruhte und der da blieb auf dem Messias. Die Bundeslade, der Thron Jahwes, wir haben schon davon gesprochen, und der schwere Sühnedeckel mit den beiden aus massivem Gold geformten Cherubim der Herrlichkeit. Der Sühnedeckel, den man auch den Gnadenstuhl nannte. Und wenn es im Hebräerbrief heißt, dass wir eifrig hinzutreten sollten zu dem Thron der Gnade, damit wir dort rechtzeitig Gnade empfingen für jene Zeit, wo uns Gnade Not tut, dann ist an diese deckende Platte der Bundeslade gedacht. Und die Cherubim schauen vornübergebeugt auf diese Platte herab. Sühnedecke. Und dazu ein kompliziertes Wort aus Römer 3. Ja, in der Heiligen Schrift gibt es wirklich auch komplizierte Worte. Da muss man dann schon ein wenig nachdenken. Römer 3, ab Vers 23. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden geschenkweise gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist. Ihn hat Gott dargestellt zu einem Gnadenstuhl, zu einem Sühnedeckel. Durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens der zuvor geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Das heißt, die Sünden vor dem Kreuz Jesu und in der Vergangenheit der Heilsgeschichte, auch der Heilsgeschichte Israels, standen unter einer Decke. Unter einer Decke der Geduld Gottes, der schon im Voraus auf die endgültige Regelung der Sündenfrage schaute, auf das Kreuz Jesu. Das war eine vorläufige Bedeckung, so wie der Sühnedeckel ja auch die beiden Tafeln der Gebote bedeckte, mit ihrer Anklage. Denken wir nur an die Bergpredigt. Und wie der hohe Priester auf diesen Sühnedeckel zum großen Versöhnungstag das Blut des Opfertieres sprengte. Also ihn, Jesus, hat Gott dargestellt zu einem Sühnedeckel oder zu einem Gnadenthron, einem Gnadenstuhl, durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des vorherigen Hingehenlassens der in der Vergangenheit geschehenen Sünden unter der Geduld Gottes, unter der Bedeckung. Wissen Sie, es geht in unseren Kreisen immer das Wort herum, wir sollen uns unter die Bedeckung des Blutes Jesu stellen. Bitte lassen Sie das. Es ist eine Schmähung des Opfers Jesu. Unter der Bedeckung standen die Sünden nur im alten Bund, und zwar bis zum Opfer Jesu am Kreuz. Da ist nämlich mehr geschehen. Nicht nur eine Bedeckung der Sünden durch die Geduld Gottes, sondern ein Freikauf, eine völlige Erlösung, ein Loskauf von der Macht der Sünde und von den Mächten der Finsternis. Und das ist ein für alle Mal geschehen, das braucht nicht wieder neu zu geschehen. Wir sind Losgekaufte und Erlöste durch das Blut Jesu. Und dann heißt es weiter, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der Gegenwart, dass er gerecht sei und den rechtfertigte, der des Glaubens an Jesum ist. Oder wörtlich, der des Glaubens Jesu ist. Meine Zeit ist voll vergangen. Nun darf ich auch noch ein Gedicht vorlesen. Das Leibeszelt. Ihr Herzensaugen, öffnet euch. Wir sind dem heiligen Zelte gleich, das Israel gegeben. Der Geist in Buße tief gebeugt, wird von dem Gottesgeist gezeugt durchs Wort zum ewigen Leben. Das Allerheiligste ersteht in unseres Menschseins Trinität. Die Seele auch wird ausgeheilt, wenn sie im Heiligtume weilt, um Gottes Ruhm zu künden. Der Leuchter strahlt, der Weihrauch steigt zu Gott, der sich herabgeneigt, damit wir Gnade finden. Das Brot im Vorsatz auserwählt, die Kraft zum Überwinden stellt. Im Vorhof liegt auf dem Altar der Leib, der tot in Sünden war, um Gott sich hinzugeben. Dies Opfer, das ihm wohlgefällt, wird nun zum Tempelhaus erwählt für seines Geistes Streben. Nun sucht das Wasserbad im Wort der Mensch des Glaubens immerfort. O lasse mich zum Heiligtum, zu deines Namens Preis und Ruhm dem Geiste Gottes werden. Zum Schauspiel auch der Engelwelt, das Gottes Gnade dargestellt auf dieser armen Erden, bis ich dereinst nach dieser Zeit dich lobe in der Herrlichkeit. Amen.